Gut, dann resetten wir jetzt nochmal und steigen jetzt in die Predigt ein. So, und zwar habe ich heute Morgen festgestellt, dass wir wohl so durch Zufall, wir glauben ja nicht so wirklich an Zufälle, eine Predigtreihe haben, zumindest was letzten Sonntag und diesen betrifft. Denn als ich vorhin meine Präsentation, eine kleine Präsentation, die ich für heute gemacht habe, einfügen wollte, habe ich die Präsentation vom letzten Sonntag entdeckt. Und ihr werdet verstehen, wieso ich über eine kleine Predigtreihe spreche. Genau. Und zwar, der Titel meiner Predigt heute lautet Durst. Durst. Und genau, tada. So, und ich habe mal eine Frage. Wer von euch gehört zu den Menschen, denen es leicht fällt, über den Tag hinweg genug Wasser zu trinken? Das ist sehr entschieden und sehr gut. Ein halber Wolf, also die Hälfte des Ehepaar Wolfs meldet sich auch, oder so drei Viertel, sagen wir mal. Genau, ich darf mich leider nicht melden. So, und wer gehört zu denen, die das auf keinen Fall gut hinkriegen und die da auf jeden Fall noch Steigerungsbedarf haben? Oh ja, herzlich willkommen. Es ist ein leidiges Thema, oder? Und ich finde ehrlich gesagt, gerade auch in der Zeit, in der kalten Jahreszeit, wird es einem nicht leichter gemacht, daran zu denken. Genau. Und ihr kennt es dann vielleicht, kennt das der ein oder andere auch, wenn man es total übertreibt mit dem zu wenig Trinken, dass man irgendwann morgens aufwacht und sich einfach nicht gut fühlt, oder? Also ich kenne das jetzt nicht ständig, aber es kommt mal vor, muss ich gestehen, ist nicht vorbildlich, dass ich morgens aufwache und einfach diese Kopfschmerzen habe und man sich einfach nicht gut fühlt. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich irgendwann verstanden habe, womit diese Art von Kopfschmerz zusammenhängt. Ja, man nimmt dann irgendwie Tabletten und ich habe auch Migräne und so, das heißt, das ist auch nochmal da, aber das ist eine andere Art von Kopfschmerz. Ne? Und dann schaut man, okay, versucht, habe ich die Möglichkeit heute mich einmal kurz hinzulegen, Schmerztabletten, irgendwie je nachdem, was wir alle vielleicht, oder was Natürliches, ja, was auch immer. Aber man versucht dann irgendwie diesen Kopfschmerzen zu begegnen und Herr der Lage zu werden. Und ich habe erst irgendwann später in meinem Lebenslauf dann verstanden, dass es vielleicht auch an zu wenig Trinken liegen könnte. Genau. Und ich habe eine Bibelstelle, zu der ich jetzt kommen möchte. Und die haben wir im Psalm 42, die Verse 2 und 3. Ach, perfekt. Dort steht, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Und ich glaube, dass dieses zu wenig Trinken, jetzt mal bildlich gesprochen, und alles, was damit zusammenhängt, uns manchmal eben so auch geistlich betreffen kann. Das Verrückte an diesem Phänomen, wenn man zu wenig Wasser trinkt, oder zumindest ist es bei mir so, und ich dann in diesen Tag mit dem Kopfschmerzen und dem ganzen Zeug aufwache, habe ich die Tage vorher ja gar nicht aktiv wahnsinnig viel mehr Trinkdurst. Sonst würde ich es ja verhindern, dass man irgendwann, dass ich mit diesen Kopfschmerzen am nächsten Tag aufwache. Aber ich spüre diesen Durst nicht, bis ich dann diese Kopfschmerzen und all diese ganzen Symptome auf einmal habe. Und ich weiß nicht, wenn wir jetzt über das geistliche Phänomen sprechen, ja, wenn wir sagen, hey, wir sind nicht so gestillt von der Gegenwart Gottes, unsere Seele lechzt nach Gott, unsere Seele lechzt nach allem, was Gott uns nur geben kann, haben wir da vielleicht auch Symptome. Und so wie ich bei mir die Übung brauchte, um zu verstehen, dass nicht die Tabletten die Antwort sind, ja, auf meine Kopfschmerzen, sondern Wasser. So vielleicht die Frage, was, wenn uns manchmal Dinge umtreiben, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir uns nach Dingen sehnen oder irgendwie, ich werde noch gleich näher drauf eingehen, dann zu verstehen, hey, ist es überhaupt etwas, was ich mit Umständen oder mit irdischen Dingen, was ich dem begegnen kann, oder ist es einfach Gott, den ich brauche? Mehr von ihm, mehr Zeit in seiner Gegenwart, mehr von seinem Wort, mehr von seinem Geist und so weiter. Wenn ich bei mir über Symptome nachdenke, wenn meine Seele nicht gestillt ist mit Gott, wenn meine Seele nicht gestillt ist von dem, was Gott geben kann, wenn ich nicht nah genug an ihm dran bin, das können Symptome bei mir sein wie schlechte Laune, überwältigt sein von Umständen, Ängste, ein Getriebensein von negativen Dingen, Unsicherheit und daraus resultierend eine zunehmende Abhängigkeit von Meinungen von Menschen, weniger Geduld, weniger Liebe für alles und jeden, so, ja, also ich bin ein schlechterer Mensch, wenn ich nicht so nah mit Gott bin. Ja, das sind Symptome, die da auftreten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe mal so ein paar Beispiele einfach aus meinem Leben da aufgezählt. Und natürlich können diese Dinge auch noch andere Ursachen haben. Ja, genau wie Kopfschmerzen auch andere Ursachen haben können. Aber es ist eben auch möglich, dass es ein Schrei der Seele oder auch des Geistes sein kann, danach unseren Durst wieder mehr bei Gott zu stillen. Dass Gott uns in seine Nähe ruft. Mehr von Jesus, mehr vom Heiligen Geist. Und wer kennt es, diese Momente, in denen man aufgewühlt ist, ja, in denen man in diesem Sturm ist und man denkt, wow, was passiert hier? Katastrophe, ich bin unruhig in mir und so weiter. Und dann schaffst du es, oder Gott hat die Gnade und du kommst in so einen Moment, wo du sagst, hey, hier, ich begegne auf einmal wieder Gott. Ich erlebe Gott auf einmal und Gott begegnet diesem ganzen Wusch, der um dich herum ist und auf einmal kehrt wirklich göttlicher Frieden ein, der den Verstand übersteigt. Auch wenn sich erstmal nichts geändert hat, aber sein Frieden kommt hinein, seine Perspektive kommt hinein, seine Hoffnung kommt hinein. Dinge sortieren sich wieder. Und wir schaffen es dann auch wieder nach vorne zu schauen. Ich möchte uns fragen, wie oft entdecken wir diesen Durst in uns und machen eben den richtigen Rückschluss oder wie oft versuchen wir auf Biegen und Brechen uns eben an die sichtbaren Dinge zu klammern, damit die Umstände besser werden. Was meine ich damit? Ich hatte mal eine Phase, kommt immer mal wieder mal vor, ja, die einfach sehr umkämpft war. Und irgendwie, es waren jetzt alles gar nicht so ganz gravierende Sachen, aber viele Sachen und auch so unnötige Sachen dabei. Ja, einfach wo du denkst, boah, hier kommt was und da kommt was und das ist auch total unnötig, passiert aber irgendwie gerade trotzdem. Und vielleicht, ja, es waren bestimmt auch Sachen dabei, die ein bisschen gewichtiger waren als andere. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie, das spielt gerade alles verrückt und ich werde nicht mehr Herr der Lage. Irgendwie passiert eins nach dem anderen. Und das hat mich so fertig gemacht. Und in mir war so dieser Schrei, hey, wann wird's denn einfach mal wieder gut? Wann wird denn alles wieder gut? Wir können einmal die nächste Folie machen. So, ja, weil ich dachte, hey, das hört nicht auf. Ja, diese, ich sag mal, Einschläge, ja, diese negativen Sachen, es hört nicht auf. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass nicht nur die Umstände, die da passiert sind, mich so wahnsinnig fertig machen und mir den Kraft rauben, sondern auch mein innerer Kampf damit, diesem Schrei, wann wird denn endlich wieder alles gut? Also es waren zum einen die Umstände selber, ja, die an mir gezerrt haben, zum anderen aber auch dieses innere Wollen, dass alles gut wird und dass ich das Gefühl hatte, wenn nicht alles gut wird, dann kann es mir gar nicht gut gehen. Und mir kann es erst wieder gut gehen, wenn die Stürme aufhören und wenn äußerlich alles gut ist. Dann kam mir aber ein weiterer Gedanke und ich dachte mir, woher kommt eigentlich der Anspruch? Es muss mir gut gehen. Ja, woher kommt eigentlich dieser Anspruch, dass es mir gut gehen muss, dass alle Umstände schön sein müssen? Und ich habe auf einmal gemerkt, hey, eigentlich habe ich gar keinen Grund, diesen Anspruch zu haben. Es ist Gnade und es ist gut und wir dürfen natürlich auch dafür beten, dass Umstände sich ändern und so weiter. Aber unterm Strich, wo steht, hey, auf dieser Erde, es wird einfach mal alles um dich herum perfekt sein. Es darf solche Phasen geben, ja, und es ist schön. Und aber es geht mir um ein bisschen mehr Tiefe da drin. Und ich habe das wirklich vor Gott losgelassen. Ich habe gesagt, okay Gott, ich will erstmal diesen Stress über dem Stress, dass es mich stresst, dass die Umstände alle schlecht sind, vor dir ablegen. Und in der Tat, das hat so einen Unterschied gemacht. Mit dieser Entscheidung, okay Gott, ich möchte nicht den perfekten Umständen dienen, sondern ich möchte dir dienen. Ich möchte nicht, dass diese Umstände auf meinem Thron sitzen, sondern ich möchte, dass du auf meinem Thron sitzt. Kam ein Frieden, der den Verstand übersteigt. Und eine Entspanntheit, zu sagen, hey, es kann um mich herum stürmisch sein. Die Wellen können schlagen und alles Mögliche. Es kann um mich herum total verrückt sein. Aber Gott, du bist da, mittendrin. Er kann auch Stürme stillen, natürlich. Aber unterm Strich zu sagen, hey, Gott, es geht letzten Endes um dich. Und genau, wie gesagt, es ist nicht verkehrt, es ist nicht per se falsch, sich nach guten Umständen ja sich das zu wünschen, dass Dinge sich gut entwickeln. Ja, und wenn ich mich an Gott gewandt habe, dann habe ich mich an Gott gewandt und habe gesagt, Gott, ändere doch die Umstände. Aber mir kam es nicht vorher in den Sinn, zu sagen, dass Gott mir gut tun kann inmitten der Umstände. Und es war so, dass dieser Wunsch, wir können die nächste Folie machen, dass dieser Wunsch nach den guten äußeren Umständen auf dem Thron in mir drin saß und mir somit die Sicht auf Gott versperrte, das ist das Wort, ja, mir die Sicht auf Gott versperrt hat. Ich habe unterm Strich von den Umständen erwartet, dass sie mir helfen. Ich habe von den Umständen erwartet, dass sie mir gut tun. Und sie waren so viel lauter, als dass diese Möglichkeit in meinem Bewusstsein war, hey, Gott ist in den Umständen und er ist es, der für meine Seele sorgt. Er ist es, der über meinem Leben thront. Er ist es, der mir begegnen kann, auch wenn um mich herum alles verrückt spielt. Die Kraft kommt von ihm. Bildlich gesprochen, mit meinem Durstbild sozusagen, ja, ich habe mich nach Tabletten ausgestreckt, aber ich brauchte Wasser. Ja, ich habe mich nach Tabletten ausgestreckt, aber ich brauche Wasser. Ich habe mich nach guten Umständen ausgestreckt und wurde echt, das war wirklich wie so ein Sklave, ja, wie so ein Knecht davon, dass dann rumwurschtelt und versucht, dass irgendwie alles wieder besser wird. Aber die Quelle dessen, der Gott über meinem Leben ist, die habe ich nicht angezapft in dieser Zeit. Und irgendwann haben sich dann natürlich auch die Umstände beruhigt und so weiter, Gott sei Dank. Ja, das ist schon auch so, aber es war tatsächlich sekundär, sondern die Kraft, die kam in dem Moment, wo ich nicht mehr das Gute von den Umständen erwartet habe, sondern von Gott, das war ein wirklicher Game Changer, wie man heutzutage so sagt. Ja, das hat das Spiel umgedreht. Und es ist ja auch interessant, dass in diesem Vers, wir können eine Folie weitergehen, dass in diesem Vers aus Psalm 42 meine Seele lechzt nach Gott. Nicht mal mehr der Geist, ja, sondern die Seele, das Menschliche, ja, was unsere Persönlichkeit, das ja nicht mal mehr der Geist sehnt sich nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und so sehr versucht doch auch diese Welt uns immer wieder zu generieren, was für Dinge uns alle gut tun würden, was wir alles brauchen, damit es unserem inneren Selbst wieder besser geht, was alles helfen kann und ja, was wir uns alles kaufen können und welche Entscheidungen wir aufgrund dessen wie zu treffen haben und so weiter. Aber letzten Endes ist die oberste Antwort Gott selbst. Und Gott hat aber natürlich auch alles andere im Blick. Er hat uns zusammengestellt als Christen, als ein Leib, natürlich auch, um füreinander zu sorgen, um einander zu ermutigen. Und es gibt natürlich auch Dinge, die wir tun können und auch tun sollten, um für ein gesundes Selbst zu sorgen. Ja, das eine schließt das andere jetzt nicht auf, aber es geht mir nicht aus, aber es geht mir um die Frage, was sitzt auf unserem Thron? Und an der Stelle möchte ich auch ganz klar hervorheben, damit ich nicht falsch verstanden werde, habe Sorge um deine Seele. Ja, habe deine innere Gesundheit im Blick. Wir sind nicht nur dazu berufen, wundervoll, danke. Wir sind nicht nur dazu berufen, funktionieren zu müssen, sondern wir sind ganzheitliche Wesen. Ja, wir sind Menschen. Und auch wir Deutschen dürfen wissen, dass diese Kategorie rund um die emotionale Gesundheit, Seele, Kapazitäten und so weiter nicht unwichtig ist. Amen. Für Gott ist unser Sein immer wichtiger als unser Tun. Und ein gesundes Tun kann nur aus einem gesunden Sein hervorkommen. Also es geht um eine Ausgewogenheit. Natürlich kann man es auch auf der Seite wiederum übertreiben. Ja, das haben wir Menschen immer ganz gut drauf. Ne? Entweder gehen wir da voll rein oder wir gehen da voll rein. Wir wollen die Balance haben. Ja, wir, also nicht die Luftbalance, sondern die Balance, ja, die Ausgewogenheit, die wollen wir haben. Und solange es uns möglich ist, ja, solange wir nicht in irgendwelchen Ausnahmesituationen leben, dürfen wir diese Dinge anschauen und verschließe nicht die Augen vor deiner emotionalen Gesundheit. Und ganz wichtig, ja, habe deine Seele im Blick, du bist es wert. Ja, das ist der ganz wichtige Punkt dabei. Ja, es gab diese Werbung früher, weil ich es mir wert bin, ja. Aber hier geht es nicht um diese Firma, sondern hier geht es um dich, ja, um dein ganzheitliches Selbst. Du bist es wert, dass du dich dein ganzes Selbst im Blick hast und nicht dich selber knechtest, einfach nur um Leistungsträger oder sonst irgendwas zu sein. So, das also einmal, um auch die andere Seite dieser Medaille zu beleuchten, damit ihr nicht denkt, hey, alles egal, Hauptsache du hast eine gute Zeit mit Gott, so, ja. Also, wir haben da auch eine Verantwortung. Und ich glaube auch, das darf uns gesund machen, zu erkennen, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst auch im Blick haben. Ja, wir dürfen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. So, ich komme aber zurück zu meinem heutigen Fokus. Ich möchte gerne eine weitere Stelle noch mit hineinnehmen aus Johannes 4, Vers 34. Dort sagt Jesus, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und ich glaube, dass so ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt mal das ganz Grundsätzliche sprechen, der beste Ort, an dem wir sein können und der gesündeste Ort, an dem wir sein können, es ist im Willen Gottes zu sein. Ich durfte letztens Teil einer Schulung sein, in der wir zu Leuten sprechen durften, von denen die meisten auf dem Herzen hatten, eine Gemeinde zu gründen. Und dort war ein Ehepaar dabei, die ab April in die Türkei gehen werden, um dort Menschen für Jesus zu erreichen und Kirche zu bauen. Und diese Entscheidung ist rein menschlich betrachtet jetzt keine Entscheidung, wo die Seele als allererstes Juhu schreit. Ja, das ist eine riskante und spannende Sache. Und als dieses Ehepaar ihre Präsentation vorgestellt haben, was sie so machen wollen, da fing die Frau so an zu weinen, als sie darüber sprach, wie wichtig es ist, dass diese Leute Jesus brauchen und dass sie Gemeinden brauchen. Und um dieses Pärchen zu versuchen zu beschreiben, die haben hier ein echt gutes Leben. Die haben hier ein gutes Leben, zwei stilsichere Personen, ja. Und jetzt sehe ich, wie sie auf eBay all ihre ganzen Sachen verkaufen, ja, wie die High Heels verkauft werden, um euch mal so ein Bild davon zu geben, ja, und die krasse Wohnungseinrichtung und so weiter, bis ins letzte Detail, um überall wirklich noch ein bisschen Finanzen rauszuschlagen, damit sie das dort einsetzen können. Und dann sind wir so zusammen in dieser Schulung und alle überlegen, hey, okay, woran muss ich denken, wenn ich jetzt anfangen würde, eine Gemeinde zu gründen und so weiter. Und sie haben halt immer andere Aspekte, die sie mit hineinbringen natürlich, wo sie sagen, ja gut, wir müssen unseren Leuten, die sich bekehren werden und die wir treffen werden, wir müssen ihnen gleichzeitig verklickern und darauf vorbereiten, dass es sehr, sehr, sehr gefährlich für sie sein kann, wenn sie diese Entscheidung für Jesus treffen. So, und überlegen, wie machen sie das am besten? Und ich denke so, wow, wie krass einfach, ne? Sie bringen echt ihr eigenes Leben da auch mit in Gefahr und sind bereit, einen riesigen Schritt, menschlich gesehen, zurückzugehen, um aber in dem zu sein, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, um im Willen Gottes zu sein. Und wenn ich aber jetzt darüber spreche, im Willen Gottes zu sein, rede ich nicht nur von irgendwelchen Missionar sein Entscheidungen oder so, sondern ich rede auch von diesen ganz praktischen Alltagsdingen. Ja, Entscheidungen, die einfach im Willen Gottes getroffen werden. Ja, Stichwort, was weiß ich, Vergebung, Feindesliebe, Reinheit, in Liebe leben, all diese Punkte, wo Gott sagt, hey, das und das ist mein Wille und sein Wille ist, dass wir danach leben. Und auch dort zu erfahren, wenn wir uns für die Dinge entscheiden, die im Willen Gottes sind, es ist das Gesündeste für unser ganzes Selbst, was wir tun können. Und unser Mensch, ja, das Menschliche in uns, möchte sich manchmal dagegen wehren, weil diese Entscheidungen entsprechen nicht immer der menschlichen Logik. Aber es ist Reich Gottes Mentalität. Und je enger wir mit Gott verbunden sind, je mehr Raum wir dem Heiligen Geist aktiv in unserem Leben geben und auch wirklich aktiv, das geschieht nicht durch Zufall, umso mehr werden wir befähigt, in diesen Dingen zu leben und werden immer mehr erleben, wie gesund es einfach ist, im Willen Gottes zu sein. Genau, nochmal eins weiter. Guck mal. Nochmal. Je enger wir mit Gott leben und je mehr Raum der Heilige Geist in unserem Leben bekommt, umso mehr werden wir erleben, wie allumfassend gesund es ist. Genau. Und noch eins weiter. So, hier haben wir also, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen. So lechzt meine Seele, oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und jetzt eine interessante Frage, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Und das ist natürlich dort nochmal umso krasser, das ist das Ultimative und das ist noch zur Zeit, ja, wie ihr wisst, des Alten Testaments. Und heute sind wir hier und haben Zugang zu Gott. Ja, der Vorhang ist zerrissen, wir können vor Gott treten. Natürlich noch nicht so, wie es einmal sein wird, wenn wir in Gänze bei ihm sind, aber wir haben Zugang zu ihm. Ihr kennt den anderen Psalm, wo es heißt, besser ein Tag in seinen Vorhöfen als sonst tausend. Und ihr Lieben, was für ein Vorrecht haben wir in der heutigen Zeit, direkten Zugang zu Gott haben zu dürfen. Eine Beziehung, eine individuelle, eigene, persönliche Beziehung mit Gott leben zu dürfen, in seiner Gegenwart sein zu dürfen. Und ich möchte es einfach so sehr ermutigen, lasst uns nicht vergessen, was für einen Schatz wir darin haben. Lasst uns nicht vergessen, was für ein Vorrecht wir haben. Und ich möchte euch einfach auch so einladen und ermutigen, immer wieder diese Zeit vor Gott zu haben, sich immer wieder diese Zeit zu nehmen, natürlich in seinem Wort, in der Bibel zu lesen, zu beten, aber vielleicht auch einfach mal dir noch mehr Zeit zu nehmen und einfach dich auszustrecken nach seinem lebendigen Wasser, dich auszustrecken nach dem, was nur er dir geben kann, nach seiner Gegenwart, ihn fragen, Gott, was hast du mir vielleicht zu sagen und so weiter, einfach dich ihm komplett so auszuliefern und sagen, Gott, hier bin ich, Heiliger Geist, erfülle mich und ich möchte auftanken bei dir. Ich brauche deine Nähe, ich brauche deine Gegenwart, ich brauche dein lebendiges Wasser, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche das, Gott, was nur du geben kannst. Begegne du jedem Durst in meinem Leben und zeige mir vielleicht, was ich tun kann, um dem weiter zu begegnen. Ja, Gott ist nicht nur das ganze Gefühlszeug oder wie auch immer, ja, er ist auch praktisch, er ist auch ein Gott des Alltags. Und das alles spielt zusammen, wenn wir ihn immer wieder so suchen und zu ihm kommen und sagen, Gott, mich dürstet nach dir, mich dürstet nach dir und du bist der Gott auf meinem Thron, du bist der Gott auf dem Thron meines Lebens und in deiner Hand liegt mein Leben. Nicht zuerst in Umständen, nicht zuerst in anderen Situationen oder Dingen, sondern in deiner Hand. Und Gott ist nahe bei uns. Ich möchte einfach nochmal zum Abschluss jetzt mit uns beten. Vater, danke, dass du ein Gott bist, der, ja, wie schon gesagt, der uns sieht und der persönlich ist. Du nennst dich unser Vater. Und Gott, als ein Vater möchtest du das Gute und das Beste für deine Kinder. Vater, danke, dass du nicht weit weg bist, Gott, sondern dass du nah bist, Herr. Danke, dass du jeden von uns siehst zu jeder Zeit und dass es etwas Gutes ist, Gott, weil du uns liebst. Und Vater, ich bete, dass unsere Seele gestillt ist von dir, dass du derjenige bist, der unsere Seele zur Ruhe führt, dass du derjenige bist, der uns durch das Tal des Todesschattens führt hin zur lebendigen Quelle des lebendigen Wassers. Du weidest uns auf grünen Auen. Und Vater, ich bete, Herr, dass wir da, wo wir es brauchen, dass wir es einfach neu erleben, dass wir Zeiten finden und Zeiten haben, uns Zeiten nehmen, vor dir zu sein und ja, uns dir ganz hinzugeben, uns auszustrecken nach dem, Gott, was nur du geben kannst. Und Vater, danke, dass es möglich ist, Herr, das ganz individuell zu tun. Wir brauchen keinen Mittler mehr. Jesus ist da hineingetreten und wir dürfen mit dir verbunden sein. Danke für dieses Vorrecht. Und so möchte ich uns einfach segnen, Gott, mit allem Guten, was du für uns hast, Herr, dass uns niemand und nichts die Sicht versperren kann auf dich, Gott, auf dich, den guten Gott. Danke, Vater, für deine Liebe. Amen. Amen.